Jo. Ich glaube, ich habe alle schon persönlich begrüßt. Trotzdem nochmal Hallo. Hallo alle zu Hause, die das Ganze jetzt dann vom Band hören. Erster Johannesbrief. Ich werde zwar innerlich beständig erneuert und mein neuer Mensch wächst und gedeiht, aber der alte lässt noch. Deswegen brauche ich eine Cookhilfe. Wir sind im ersten Johannesbrief und der erste Johannesbrief, ich habe es schon immer wieder gesagt, der erste Johannesbrief ist für mich, er soll uns helfen, unsere Identität zu erkennen, unsere Identität in Christus zu erkennen. Wer sind wir? Wie sieht Gott mich? Wie soll ich mich sehen? Wie soll ich damit umgehen, dass ich eben der äußere Mensch verschleißt und ist anfällig, der innere Mensch soll wachsen und Jesus immer ähnlicher werden. Und wie gehe ich mit dem Ganzen um? Und da finde ich den Johannesbrief einen sehr guten Brief, der uns aufzeigt, wo wir stehen, wer wir sind, wie wir mit uns umgehen sollen und mit ihm. Und wir sind heute im 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 12 bis 21. Ich lese mal komplett vor. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Ich danke dir, dass dein Wort die Richtschnur für unser Leben ist. Ich danke dir, dass wir es heute hören dürfen. Ich bitte dich, schenk mir Gnade. Und vor allem schenk bei allen hier, die das hören, Gnade, dass sie hören, wie Jünger hören sollen. Dass sie offene Ohren, offene Herzen haben. Und dass du das durch deinen Heiligen Geist so übersetzt, dass es bei jedem ankommt, was du für ihn heute hast. Amen. Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wir Menschen, wir tun uns schwer, einfach irgendwas hinzunehmen ohne Beweise. Wir Menschen möchten Dinge sehen, anfassen, Beweise haben. Aber tatsächlich, niemand hat Gott je gesehen. Denn im 2. Mose 33 steht zum Beispiel, da spricht Gott zu Mose, erstmal Mose zu Gott, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und kein Mensch kann Gott sehen, so wie wir heute sind. Ich habe dann einen Vergleich, wenn sich jetzt eine Motte in eine brennende Kerze verliebt. Und die haben sich unheimlich gern und sie hätten gern Gemeinschaft. Was passiert in dem Moment, in dem die Motte versucht, Gemeinschaft mit dieser brennenden Kerze zu haben? sie vergeht, weil es einfach zwei absolut unterschiedliche Dinge sind, dieses Feuer und die Motte. Es geht nicht. Und genauso sind wir, wir können Gott, so wie wir heute sind, nicht begegnen. Keine Chance. Er hat eine Brücke gebaut, dass wir Kontakt haben können über Jesus durch den Heiligen Geist. Aber im Moment ist es unmöglich für den Menschen, direkt Gott zu sehen. Darum sind wir darauf angewiesen, zu glauben. Und in Hebräer 11,1 ist nochmal die Definition von Glauben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Keiner von uns hat Gott gesehen. Auch unsere Vorväter haben Gott nicht gesehen. Auch die, die mir von Jesus erzählt haben, haben Gott nicht gesehen. Aber ich habe so viel erlebt, dass ich glaube, dass Gott ist. Es ist eine Zuversicht, die ich habe, eine feste Zuversicht, eine feste Hoffnung, die sogar eine Überzeugung ist, dass Gott wahr ist. Aber ich glaube, mehr kann ich im Moment nicht tun. Wir haben den ungläubigen Thomas, der arme Ungläubige, der hat bloß das ausgesprochen, was alle anderen gedacht haben. Weil ein Gutteil hat Jesus gesehen nach der Auferstehung in dem Moment, aber Thomas war halt nicht dabei. Und Jesus spricht dann in Johannes 20, 29 zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und da gehören wir dazu. Und wenn wir hier sitzen, weil wir glauben, dann sind wir glückselig. Schon allein deshalb sind wir glückselig. Ich hoffe, ihr spürt heute Vormittag ein bisschen Glückseligkeit in euch. Oder ist da mehr Müdigkeit? Und mal schauen, was er heute wieder sagt. Aber das Schöne ist, auch im Johannesbrief, im ersten Kapitel, auch im ersten Buch, im dritten Kapitel, Vers 2, sagt Johannes: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleichgestaltet werden. Wir Motte werden zu Feuer. Und wenn wir Feuer sind, können wir das Feuer der Kerze sehen. Dann können wir direkt mit ihm zusammen sein, ohne dass es uns was anhat. Wir werden umgestaltet werden. Ich habe das Beispiel schon öfters gebracht, wenn sich da irgendwelche Raupen auf dem Ast begegnen und draußen fliegen Schmetterlinge. Und ich will auch mal so ein Schmetterling mit diesen Punkten sein. Der andere: Du bist blöd, du krabbelst da auf dem Ast rum und sobald du runterfällst, fliegst du auf den Boden. Du hast nichts mit dem Schmetterling gemein. Doch, ich glaube, ich werde ein Schmetterling. Und da gibt es ein paar Raupen, die da unterwegs sind, die glauben, dass sie Schmetterlinge werden. Und die anderen sagen: Nee, ihr Träumer. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Raupe wäre, dass ich ein Schmetterling würde. Wenn ich eine Motte bin, dass ich Feuer würde. Ich bin Mensch im Fleisch, aber ich werde ein neues Wesen bekommen und ich werde Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Es heißt aber hier: Niemand hat Gott gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist uns in uns vollkommen geworden. Und das ist interessant. Obwohl wir ihn nicht gesehen haben, lebt er in uns. Und dass seine Liebe in uns vollkommen geworden ist, sie ist schon. Römer 5,5 steht: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir kriegen nicht Stück für Stück Liebe und Heiligen Geist ab unserer Bekehrung, sondern ausgegossen. Also wenn ich jetzt einen Eimer habe, dann kann ich mit der Pipette Stück für Stück rausnehmen und nebenhin tropfen lassen oder ich gieße ihn aus. ausgegossen, das ist ein ganz schöner Schwall. Seid ihr schon mal mit einem ausgegossenen Eimer konfrontiert worden? Das ist mehr wie Tropfen. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Was soll denn noch mehr sein? Was will er uns denn noch mehr geben? Wenn wir zu doof sind, das zu benutzen, zu erkennen, es freizusetzen, dann ist es unser Problem. Aber von Gott aus ist alles getan. Er hat die Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Und seine Liebe ist in uns. Sie ist vollkommen geworden in uns. Vers 13, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und ich habe das daran erkannt. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, dass nach meiner Bekehrung, nachdem ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, nachdem er mein Herr wurde, hat sich bei mir was verändert, was das Thema Liebe angeht, die Agape-Liebe. Die Liebe zum Nächsten, die göttliche Liebe, die Liebe, die bedingungslos ist. Da hat sich was geändert, tatsächlich. Ich habe die Leute mit anderen Augen gesehen. Ich habe positiv über sie denken können. Was nicht heißt, dass ich alles toll finde, was die Menschen machen. Aber ich konnte sie tatsächlich anders sehen. Und das war ein Zeichen, an dem ich gemerkt habe, an mir hat sich etwas geändert. Und das ist wieder Römer 5,5. Die Liebe ist ausgegossen worden, auch in mein Herz. Plötzlich konnte ich Menschen sehen, wie ich sie vorher nie sehen konnte. Und das ist ein deutliches Zeichen. Nochmal Vers 13, daran erkennen wir. Also wir haben Gott nicht gesehen, aber wir erkennen, dass er in uns ist. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. In meinem Leben sind Dinge passiert. Ich kannte mich knapp 30 Jahre vorher schon, die waren dort nicht passiert und plötzlich hat sich etwas bei mir so geändert und das ist für mich ein deutliches Zeichen. Nicht, dass ich in der Gemeinde den richtigen Platz hatte, dass die richtigen Leute mir die Hand geschüttelt haben und mich gelobt haben, sondern tatsächlich bei mir hat sich was geändert und daran habe ich es erkannt. Vers 14, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Da hat Johannes gut reden. Johannes war der, der mit Jesus Gemeinschaft hatte. Johannes war der, der am Kreuz noch dastand. Johannes hat gut reden. Wir haben gesehen und bezeugen. Ich habe Jesus leider nicht gesehen, viele andere danach nicht. Aber Johannes schreibt diesen Brief als einer, der Augenzeuge war und der die, die sich nach ihm bekehrt haben, die in Unsicherheit sind. Da sagt er, hey, ich war Augenzeuge, ich habe es gesehen. Und ich sage euch, das ist so, das war so. Aber jetzt geht es weiter, das gilt auch für uns. Vers 15, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wenn wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, es gibt viele Religionen auf dieser Welt und es gibt viele Bemühungen, die alle unter einen Hut zu bringen. Und da werden Kompromisse gemacht ohne Ende. Aber ich kenne nur einen Gott, der einen Sohn hat, der geopfert wurde, der lebendig hier auf der Welt war, der gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Nur ein Gott hatte diesen Sohn. Kein anderer, egal wie er heißt. Und nur durch diesen Sohn können wir Kontakt mit Gott haben. Und laut meinem Glauben, laut der Bibel, gibt es keinen anderen Weg, um Gott kennenzulernen. In Johannes 14,6 sagt Jesus selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und nochmal, Vers 15, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Was ist, wenn ich nicht bekenne, dass Jesus Gottes Sohn ist? Umkehr, in dem bleibt Gott nicht und er bleibt nicht in Gott. Was ist nun, wenn ich einer bin, der die Wahrheit eigentlich kennt, aber ich habe Gemeinschaft mit Religionsgemeinschaften, die nicht Jesus Christus als Gottes Sohn anerkennen und damit auch nicht Jahwe aus der Bibel als Gott anerkennen. Wenn ich im Sinn der Ökumene mit solchen Gruppen eins bin, dann verleugne ich doch, dass mein Gott der einzige Gott ist. Dann verleugne ich, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Dann verleugne ich meinen Gott. Und da steht, wer bekennt, dass der Sohn, Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Umkehrspruch, wenn ich das nicht bekenne, wenn ich das Ding unter den Tisch kehre, dann bleibt Gott nicht in mir und ich bleibe nicht in ihm. Ist für mich relativ eindeutig. Darum, ich habe kein Problem, mit Angehörigen anderer Religionen zu reden. Ich habe kein Problem, mit ihnen auch zu diskutieren, aber ich habe ein Riesenproblem, deren Götter anzuerkennen und zu sagen, letztendlich meinen wir alle das Gleiche. Überhaupt nicht. Weil in dem Moment, wo du auf Jesus Christus beharrst, kriegst du mit, wer auch so glaubt oder wer nicht so glaubt. Also bitte, 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 nehmt die Bibel ernst und haltet Jesus hoch und keine Kompromisse in diesem Ding. Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also wir haben die Liebe erkannt und geglaubt. Das war das, was mich zu meiner Bekehrung geführt hat. Menschen, die wir von der Liebe Gottes erzählt haben und die mir die Liebe Gottes gezeigt haben. Ich habe die Liebe erkannt und habe daran geglaubt und dann habe ich mich bekehrt. Und Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Haben wir schon wieder, wer in Gott bleibt. Vorhin war es auch schon Vers 15. Also es gehört dazu, dass ich Jesus bekenne als Herrn und es gehört dazu, dass ich die Liebe auch weitergebe. Dass die Liebe in mir ist und ich die Liebe auch zeigen kann. Und ich war wirklich in einem ganz diffusen Umfeld unterwegs vor meiner Bekehrung. Ich war auch auf einer Gemeindefreizeit dabei, als Unbekehrter, als überzeugter Atheist. Und um mich herum sind lauter nette Leute gewesen, die mir gesagt haben, du musst dich entscheiden und wenn du dich nicht entscheidest, kommst du in die Hölle und es gibt keine Option für dich und in dem abstürzenden Flugzeug gibt es keine Atheisten mehr und du musst. Und da war ein anderer, der saß auf dem Sessel und hat mich angelacht und hat gesagt, weißt du was, Gott liebt dich und er kriegt dich auch. Ratet mal, zu wem ich als allererstes gegangen bin, nachdem ich mich bekehrt habe. Zu denen, die mir mit den abstürzenden Flugzeugen gedroht haben? Nee. Zu dem, der mir so überzeugend die Liebe Gottes dargebracht hat. Also, wir haben uns bekehrt, oder ich zumindest, ich hoffe ihr auch, nicht aus Angst vor der Hölle, sondern weil da die Liebe Gottes war, die euch eingeholt hat, die euch überführt hat. Diese Liebe hat uns verändert und diese Liebe hat uns befähigt, andere wieder zu lieben. Und diese Liebe, die sollen wir wirken lassen in uns. Aber wir können sie auch dämpfen. In Hebräer 12, Verse 14 und 16, bis 16 steht in dem Zusammenhang, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Achte darauf, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst. Eine bittere Wurzel ist das, was nicht Liebe ist. Eine bittere Wurzel ist, dass in mir was bitter ist, wenn ich an Menschen denke. Und so, ich habe daheim in meinem Hof auch genügend mit Unkraut zu kämpfen. Andere, die Ackerbau und Viehzucht, Ackerbau betreiben, die können noch mehr ein Lied davon singen. Also so ein blödes Unkraut fängt meist als ganz kleine Wurzel an. Und wenn man die schon raustut, dann hat man eigentlich gewonnen. Wenn man bloß oben ein paar Blätter wegrupft oder zuschaut, dann hat man nachher ein Riesending da. Und das hat sich teilweise so verwurzelt, dass man es kaum noch wegkriegt. Darum achte darauf, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst. Diese bittere Wurzel, die steht im Widerspruch zu der Liebe, die wir haben sollen. Und ich bin ja ein Mensch. Ich kann jetzt sagen, naja, also in mir ist die Liebe schon für 75% der Menschheit. Aber für 25% der Menschheit habe ich ein Problem und das ist schon richtig, ich kann das trennen. Ein Pfeiferdeckel. Das kannst du nicht. Das ist genauso wie die Frucht des Geistes. Das ist keine Handvoll Früchte, die da hier mal mehr wachsen, da mal weniger wachsen, sondern die Frucht des Geistes ist eins. Und die wächst in mir oder sie wächst nicht in mir. Ansonsten gibt es so unförmiges Ding. Das ist wie eine Orange. Orange hat viele Schnitzer innen drin und die wachsen gleichzeitig. Da gibt es nicht Orange, wo der eine Schnitz riesengroß ist und die andere sind noch so verkrüppelt. Das ist eine komische Orange, die will keiner haben. Und so ist es mit der Liebe. Die Liebe, die Agape-Liebe, die muss ich haben oder ich habe sie nicht. Und die darf wachsen oder ich kann sie durch eine bittere Wurzel auch am Wachstum hindern. Vers 17. Denn die Liebe darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Das ist jetzt ein spannendes Thema mit dieser Furcht. Und Furcht hat viele Facetten, aber ich interpretiere jetzt einfach mal, dass es hier um die Gottesfurcht geht. Aber nicht Gottesfurcht, sondern Angst vor Gott. Furcht vor Gott. Keine Ehrfurcht, sondern Angst. Und hier wird gesprochen von Freimütigkeit am Tag des Gerichts und dass Furcht nicht in der Liebe ist. Also hier steht, so wie Jesus, so sind auch wir in dieser Welt. Und Jesus hat nicht zu dieser Welt gehört. Jesus hat zur geistlichen Welt gehört. Zu Gott. Genauso wenig passen wir nach unserer Bekehrung in diese Welt. Ich habe da so einen kleinen Sinnspruch. Wir gehören nicht mehr zur Welt, aber wir sind noch hier. Wir werden einst entrückt und zwischendrin sind wir bloß ein bisschen verrückt. Wir sind nicht mehr in dem Stand, in dem wir vorher waren. Wir sind noch nicht entrückt, wir sind bloß verrückt. Und als solches bezeichnet uns die Welt auch im Allgemeinen. Wenn wir wirklich glauben, was wir glauben, dann sind wir verrückt. Und das ist theologisch absolut korrekt, wenn ich das so herleiten darf. Und Jesus war genauso verrückt, bis er dann in den Himmel aufgefahren ist. Und die Liebe soll vollkommen werden, indem wir Freimütigkeit haben. Also auch die Liebe zu Gott soll vollkommen werden. Und in Römer 8, Vers 15 steht: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Gott ist unser Himmelpapa. Und wir brauchen uns vor unserem Himmelpapa nicht fürchten, sondern wir dürfen Freimütigkeit haben, wenn wir zu ihm kommen. Jetzt ist aber tatsächlich so, dass das nicht alle so sehen können, nicht so annehmen können, nicht diese Freimütigkeit haben mit Gott, sondern irgendwo schon Vorsicht dabei ist, Unsicherheit, teilweise Angst, keine Heilsgewissheit. Man weiß nicht, wie man mit Gott umgehen darf oder soll. Und da gibt es ein paar Gründe vielleicht dafür. Wenn Gott aber Vater von mir genannt werden will und ich habe ein total schräges Vaterbild, weil mein Vater ein schräger Mensch war, dann assoziiere ich mit Vater erstmal das, was ich bei meinem Papa erlebt habe. Und dann sage ich, nee, so einen Vater will ich nicht nochmal. Und ich projiziere automatisch Sachen in Gott. Und wenn ich dann irgendwo was sündige, denke ich vielleicht dran, wie mein Vater, also ich muss sagen, mein Vater hat mich nie gezüchtigt, im Gegenteil, der war laissez-faire, der hat mich gerade machen lassen, was ich wollte, das war auch nicht gut. Aber wenn ich dann denke, Gott wird so reagieren, wie mein Vater reagiert hat, dann werde ich nie eine freimütige Beziehung zu Gott bekommen. Ich muss Gott anders kennenlernen, so wie er ist, und darf nicht mein Vaterbild auf ihn projizieren. Oder meine Beziehung zu Gott ist gestört und ich habe keine Freimütigkeit, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Ein schlechtes Gewissen, weil ich sehr wohl weiß, was die Bibel will von mir und ich tue es nicht. Ich widerstehe dem Ganzen. Wir haben so viele Dinge, die Jesus aufzeigt, die durch die Apostel interpretiert werden in den Briefen, wo wir wissen, wie wir handeln sollten. Den Nächsten lieben, den Bedürftigen helfen, vergeben, den Raub unserer Güter mit Freude hinnehmen, dass wir uns Erwachsenen taufen lassen sollen. Es sind so viele Sachen. Und wenn ich manche Sachen sage einfach, nee, das interessiert mich nicht, das gilt für mich nicht, ich will nicht, obwohl ich weiß, dass es in der Bibel drinsteht, dann habe ich nicht Freimütigkeit. Weil ich genau weiß, er will das von mir, aber ich habe Argumente, warum ich es nicht tue. Und dann ist da ein bisschen eine Störung drin. Dann kann auch die Liebe sich nicht so frei entfalten. Dann bin ich ein Stück weit in der Furcht oder habe nicht diese Freimütigkeit. Heißt ja nicht, dass ich dann aus lauter Angst mich bloß noch im Keller verstecke vor Gott. Aber Freimütigkeit ist was anderes. Und die will Gott, dass wir haben. Oder dass wir Inkonsequenz in unserer Nachfolge haben, dass wir an Dingen festhalten, die seiner Heiligkeit widersprechen. Dass ich, ach, ich bin ein Musikfan, ich habe so schöne Musik, so rare Musik, LPs zu Hause, da lecken sich die Leute die Finger. Ja gut, es ist halt Black Sabbath und Led Zeppelin und so weiter und die singen alle schlecht von Gott, aber ach, das sind doch Schätze. Oder diese kleinen Keramikhexen, die ich früher mit Kindergarten gebastelt habe, die überall in meiner Wohnung hängen. Ich kann mich von denen echt nicht trennen. Wenn solche Dinge in meinem Leben sind, wo ich weiß, das sollte eigentlich weg, aber ich kann es nicht wegtun. Oder wenn ich, was weiß ich, Motorradsammler war und mein Herz hängt an diesen Dingen und Gott sagt, tu es doch endlich weg, ich bin dein Gott. Nee, das schaffe ich nicht ganz. Wenn solche Dinge in meinem Leben sind, dann steht was zwischen Gott und mir, dann habe ich auch keine Freimütigkeit. Und es kommt wirklich darauf an, bin ich bereit zu opfern? Meine Zeit? Freizeit. Weil, Herr, ich tät ja gern. Habe ich die Woche, bin ich drauf gekommen, die Täter des Wortes. Ja, ich tät ja. Aber du weißt doch, ich bin 10 Stunden im Geschäft und dann muss ich für die Gemeinde noch so viel tun und dann muss ich doch gucken, dass mein Sofa, das ich nicht umsonst gekauft habe, dass ich das auch noch benutze. Und ich täte ja was opfern, aber da bleibt wirklich so wenig für dich. Oder mein Geld oder meine Kraft oder mein Stolz. Opfere ich von meinem Stolz, gebe ich zu, wo ich Unzulänglichkeiten habe, gebe ich zu, dass ich Fehler mache. Als ich mich bekehrt hatte, ich war der Mechaniker, der die meisten Fehler gemacht hat in der Werkstatt. Zumindest der, der die meisten zugegeben hat. bin auch heute noch auf der Arbeit, wenn irgendwas, wenn sie kommen, das ist immer so schön, wenn auf der Arbeit jemand Fehler findet bei jemand anderes, dann, ha, ich hab, und dann kommt erstmal die große Verteidigung, oh, ich nicht, und der hat noch viel mehr, und wenn sie zu mir kommen, dann sage ich, oh, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Stimmt? Gucken wir, dass wir es in Ordnung bringen. Da opferst du ein Stück Stolz, ein Stück Ego. Und wenn du das tust, wenn du Zeit, Geld, Kraft, Stolz opferst, dann hast du Freimütigkeit zu Gott. Und ich denke, darauf kommt es ja an, dass Furcht ist nicht in der Liebe, wenn ich Angst habe vor Gott. Gottes Furcht, Ehrfurcht ist was anderes. Aber Angst vor ihm, das hat nichts in meiner Beziehung mit Gott zu tun. Wenn ich bekehrt bin, wenn er in mir lebt, wenn ich Freude habe, ihm zu dienen. Und ganz, ganz interessant, ich habe mal geguckt so in der Bibel, was hat es denn sonst noch mit Furcht oder mit Angst? Was gibt es denn da noch an Bibelstellen? Ich habe was ganz Interessantes gefunden. Im Luther wird es mit Furcht übersetzt, hier in der Schlachter ein bisschen anders. Johannes 16, Verse 32 und 33, da sagt Jesus, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hier steht, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Andere Übersetzung steht Angst. Aber interessant, der Vers 32, es kommt die Stunde, ist schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Was erleben wir seit einem halben Jahr? Wir werden als Gemeinschaft zerstreut. Jeder in das Seine. Jeder hockt zu Hause in seiner Wohnung. Und ihr lasst mich alleine. Wer ist denn Jesus? Jesus ist der Leib. Gemeinschaft ist der Leib Christi. Und hier steht, ihr werdet zerstreut, jeder in das Seine, ihr lasst mich alleine. Ich bin bloß drüber gestolpert. Ich gebe es euch weiter. Und dann kommt, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist in mir. Dies habe ich zu euch geredet. Dies hat er geredet, damit ihr Frieden habt in der Welt. Hier steht, in der Welt habt ihr Bedrängnis, Angst, Furcht. Wer sind denn die, die den Leib scheuen und die zu Hause sitzen zerstreut? Und mit welchen Argumenten? Aus Vorsicht oder Furcht? Es ist hochinteressant, dass Jesus das so schon vorhergesagt hat. Und ich sage, auch diese Furcht kommt nicht aus der Liebe. Das war jetzt bloß ein kurzer Einschub. Fand es aber sehr spannend, das zu lesen. Lasst euch nochmal zu Hause. Lest, sinniert drüber, fragt Jesus, ob er es tatsächlich so gemeint hat, ob wir jetzt tatsächlich zerstreut sind und zu Hause sitzen. Aber ich beobachte das. Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Habe ich vorhin ausführlich schon gesagt, er hat mich zuerst geliebt. Er hat mich gesucht, er hat mir Menschen geschickt, die ich verspottet habe, die mir trotzdem von der Liebe Gottes erzählt haben. Er hat mich zuerst geliebt. Und jetzt liebe ich ihn, kann tatsächlich sagen, aber lieber Vater, Papa. Ich habe es auch früher geschafft, da hatte ich morgens meine Gebetszeit auf dem Sofa und manchmal war ich so elendig müde, aber ich bin aus dem Bett rausgekrochen, bin aufs Sofa und habe gesagt, Papa, du siehst, wie müde ich bin, lass mich bei dir kuscheln. Und habe dann ein bisschen Augenpflege betrieben. Aber ist für mich auch ein Vergleich, als meine Kinder klein waren, es ist doch süß, wenn das Kind aus dem Kinderzimmer zu dir herkriecht, zu dir ins Bett und sagt, Papa, ich möchte einfach bei dir sein, ich möchte mit dir kuscheln. Das ist was ganz anderes, wie wenn das Kind in seinem Bett liegen bleibt, heute mit 13 Jahren sagt, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, aber lass mir mal Ruhe. Allein die Gemeinschaft zu suchen, eine Vertrautheit zu haben, dass ich weiß, ich darf mich Gott nahen, auch wenn ich jetzt nicht großmächtig bete, sondern allein die Gemeinschaft zu haben, das spricht von einer Vertrautheit. Und die sollen wir haben. Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Hier ist auch wieder das Gebot schlechthin, die Liebe, die Bruderliebe. Johannes 15, 12 hat Jesus gesagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Es ist ein Gebot, es ist keine Option, es ist kein Wunsch, sondern es ist ein Gebot, das Gebot überhaupt, dass wir einander lieben sollen. Nochmal, es gibt diese vier verschiedene Arten von Liebe. Ich kann Eros, Philio, ich kann es nicht erzwingen. Aber Agape, die kann ich freisetzen. Und jemand einfach mit göttlicher Liebe lieben, indem ich gut über ihn denke, ihm helfe, bereit bin, für ihn da zu sein, ihm Gottes Liebe auch zu zeigen. Und nochmal, sag nicht, du kannst es nicht. In Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe ist ausgegossen. Du hast den vollen Schwall bekommen. Es ist da. Du hast es, du musst es bloß freisetzen. Bet nicht, Herr, schenk mir Liebe für den Herrn Müller, der ist so schrecklich. Dann hockt Gott im Himmel und sagt, mein lieber Martin, du hast doch die Liebe ausgegossen, kriegt in dein Herz, was soll ich denn noch tun? Lieb du ihn doch. Ich liebe ihn ja schon. Zeig's ihm. Also nicht zeig's ihm, sondern zeig ihm, dass du ihn liebst, dass ich ihn liebe. Aber auch hier wieder, das haben wir in der Vergangenheit, habe ich das schon oft gepredigt, prüft euch selbst. Es gibt keinen Prüfungsausschuss, der eure Liebe prüft und nachher sagt, na, ausreichend, schon ganz befriedigend, oh, bei dir ist schon gut. Nein, das müsst ihr selber wissen, ob ihr mit euch selbst im Reinen seid, ob ihr mit Gott im Reinen seid und ob ihr mit den Nächsten im Reinen seid, das müsst ihr wissen. Ihr wisst, ob in euren Herzen bittere Wurzeln sind. Ihr wisst, wo ihr Gott widersteht. Ihr wisst, wo ihr nicht lieben wollt. Ihr wisst, was zwischen Gott und euch ist. Zwischen ihm und euch ist nichts. Und wenn ich 7-mal am Tag sündige, dann vergibt er mir 7-mal. Und wenn ich 70-mal am Tag sündige, dann vergibt er mir 70-mal. Dafür ist Jesus gestorben. Ein für alle Mal. Und wenn ich verstehe, dass es eine Liebesbeziehung zwischen uns beiden ist und keine Geschäftsbeziehung, dann kann ich Abba, lieber Vater, sagen. Meine Kinder wissen ganz genau, für welche Dinge es Ärger gibt. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sie mich lieben, also sie sagen es zumindest. Und ich weiß auch genau, was Gott nicht gefällt, aber trotzdem ist die Beziehung in Ordnung. Ich kann nachts ins Bett steigen und sagen, Papa, danke. Und morgens aufwachen und sagen, okay, schauen wir mal, wie der Tag wird. Wohlwissend, dass ich nicht perfekt bin. Aber diese nicht perfekten Sachen, die lege ich ihm immer wieder hin und sage, helf mir doch bitte. Und er hilft mir immer wieder. Und ich muss sagen, über die Jahre wird es besser. Das ist das schlimmste Kompliment, was man im Christ machen kann, weil es kein Kompliment ist, wenn man einen nach 5 Jahren sieht, du hast dich überhaupt nicht verändert. Klasse, ich dachte, ich sei Jesus ähnlicher geworden. Aber überhaupt nicht verändert, das ist schlecht. Okay, prüft euch selbst. Und jetzt zum Schluss, zum Selbstprüfen, kommen die Fragen. Hoffentlich habt ihr aufgepasst. Nee, das sind jetzt Fragen. Die dürft ihr euch selber stellen, die dürft ihr mit nach Hause nehmen oder in kleinen Gruppen jetzt auch besprechen. Und zwar, erste Frage, kann ich glauben, was die Bibel sagt oder brauche ich Beweise? Glaube ich, dass Gott ist, was er von sich sagt und kann ich glauben, dass er mich liebt und mir alles vergeben hat? Kann ich das einfach glauben? Glaube ich der Bibel, glaube ich der Aussage von Gott, dass er mich liebt und dass das genug ist. Die zweite Frage, habe ich Frieden und Freundschaft mit Gott? Habe ich seine Liebe wirklich schon erleben dürfen? Oder bin ich von Zweifeln geplagt? Und das Dritte, hege ich Groll gegen Menschen, sodass ich ihnen nicht vergeben kann oder ihnen sogar etwas Schlechtes wünsche? Also, dass uns die Menschen Schlechtes tun, das ist so. Da müssten wir wirklich nicht mehr in dieser Welt leben, dass das nicht passieren würde. Aber wie sieht es in mir aus, wenn ich an diese Menschen denke? Kann ich ihnen vergeben? Ich habe einen Chef gehabt, der hat mir das Leben brutal schwer gemacht. Und ich habe für den gebetet. Und der hat mir das Leben wirklich schwer gemacht. Und dann hat mir Gott so die Frage gestellt, wenn der jetzt in die Gemeinde kommen würde, es wäre ein Altarruf, er würde sich bekehren und er würde dann sofort auf mich zukommen und sagen, boah, ich erkenne gerade, wie viel Unrecht ich dir getan habe. Kannst du mir das vergeben? Könnte ich den dann in den Arm nehmen und sagen, das habe ich schon lang. Ich freue mich total, dass du jetzt dabei bist. Oder würde ich sagen müssen, ah, da gibt es schon zwei, drei Sachen, da sollten wir erstmal drüber reden. Das ist die Frage, hast du vergeben? Bist du vergebungsbereit? Gibt es Menschen, wo sich dein Herz, dein Magen verdreht? Oder hast du tatsächlich Frieden über den Menschen, nicht über die Situation? Also die drei Fragen. Kann ich glauben, was die Bibel sagt? Oder brauche ich unbedingt Beweise? Glaube ich, dass Gott mich liebt und dass mir alles vergeben ist? Zweite Frage. Habe ich tatsächlich diesen Frieden und diese Freundschaft, diese Vertrautheit mit Gott? Oder habe ich Zweifel, was die Beziehung angeht? Und die dritte Frage. Hege ich Groll gegen irgendwelche Menschen? Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Wahrheit ist und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist in uns lebt und dass dein Heiliger Geist uns jetzt schon auch Antworten gegeben hat. Und ich bitte dich, dass wir so ehrlich sind, mit diesen Antworten umzugehen. Und dass wir so mutig sind, mit diesen Antworten zu dir zu kommen. Und ich weiß, dass du gnädig bist, dass du treu bist, dass du Liebe bist, dass du nicht willst, dass wir bleiben, wie wir sind, sondern dass wir Heilung in diesen Dingen erfahren, dass wir dir ähnlicher werden in diesen Dingen. So bitte ich dich, dass wir den Mut haben, uns in deinem Licht zu betrachten und Freimütigkeit haben, dich an uns ranzulassen. Und ich weiß, dass wir dadurch wachsen werden und selbst in der Liebe wachsen und anderen diese Liebe weitergeben können. Bitte helf uns, dass wir diese Woche in dem Bereich Freimütigkeit und Freude erleben. Amen.